I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, willkommen, bienvenue, welcome, das Jahr 2022, Episode 31. Es begrüßen Sie, euch, dich, Fabian Mayer.
Und Stefan Kuhlmann.
Hallöchen, hallo.
Ein gesundes neues Jahr.
Ja, ebenso.
Mit leichter Verspätung.
Ja,
aber. Aus Gründen.
Aus Gründen. Da sind wir, ne? Also einmal der Geschäftsführermensch hier von Podcast 1. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Und meiner einer, DJ seit 1995, Radiomoderator seit 2000, Filmkritiker, Fan und Freak mein ganzes Leben lang.
Ja.
Und nun sind wir hier. Also schön, dass wir uns eingefunden haben. Mhm. Unsere Top 100 zusammengestellt mit Listen von IMDb, Box Office, Mojo, Empire Online, Cinema und so weiter. Unsere wunderbare Audiothek geht dann doch endlich weiter.
Genau, es ist eine Bibliothek, in der man nachschlagen kann, was sind denn eigentlich die 100 besten Filme aller Zeiten?
Jetzt habe ich dir das Wort schon als Vorlage gegeben, mhm. Audiothek. Nimm das doch auf.
Naja gut, Audiothek halt. Und wir hatten schon tolle Filme dabei, aber wir bewegen uns ganz hart auf die Nummer 1 zu.
Das stimmt. Ich wollte Folgendes noch sagen, aufgrund der aktuellen Situation nennen, müssen wir an der Stelle mal ansagen, ne, dass es passieren kann, dass wir eben aus logistischen Gründen, wenn es um Gäste, also um Filmpaten geht, da könnte es womöglich passieren, dass wir hin und wieder mal in Verzug geraten.
Omikronisieren.
Das hat dann aber eben halt nur mit der Qualität des Produktes zu tun, weil wir möchten natürlich Bestmögliches bieten.
Wer den Logenplatz hört, weiß, dass Stefan Kuhlmann ein bisschen zu Hause bleiben musste durch die Kinder, die auch Omikron, hatten sie es oder war nur Verdacht?
Nur Verdacht, Gott sei Dank.
Okay, gut.
Also in der Kita, rechts und links.
Meine bei uns auch, in der Schule.
Meine Familie einfach, also meiner Seite, die haben es auch schon fast alle gehabt. Bei meiner Frau, die Seite jetzt auch so ziemlich alle so langsam. Mhm. Also geht so langsam. macht so doch die Runde, das Ding.
Ja, ich glaube auch 8 Kinder in Almis Klasse. Also es zieht doch schwer an, muss man sagen.
Also man möge, Mensch uns das nachsehen, dass hier und da vielleicht mal noch mal weiter Verzögerung gibt. Aber jetzt sind wir endlich da.
Wir senden, wenn es geht, antiseptisch.
Genau. Mhm. Mein Test heute negativ, also.
Ach, meiner war positiv.
Hey!
Nein, alles gut.
Wie dem auch sei, in der letzten Ausgabe, also letztes Jahr.
Mhm, richtig.
Folge 30, da ging es ja noch um Billy Wilders, manche mögen's heiß. Mit dabei war unsere Kollegin Claudia Jakobshagen.
Das war sehr nett mit ihr und ich habe den Film dann über die Feiertage tatsächlich auch auf einem der dritten Programme gesehen und dachte, wie schön. Und es hat so Spaß gemacht.
Manche mögen's heiß, Some Like It Hot auf Platz 58 der 100 besten Filme aller Zeiten. 100B Fatz. Und so kommen wir also heute zu Platz 57.
Ne? 57.
Wer aufgepasst hat. So, jetzt machen wir das mal so rum. Da geht es jetzt um folgenden Film. So als Quiz jetzt so, ja. So. Zweites die Masterfrage. Nachdem ein ehemaliger Patient sich bei ihm zu Hause einschleicht und ihn angreift, rutscht der ehemals erfolgreiche Psychiater Dr. Malcolm Crowe in eine Sinn- und Ehekrise. Wer kennt das nicht? Mhm. Seine Frau spricht nicht mehr mit ihm. Wer kennt das nicht?
Ist ja jeden Tag so.
Sie leben anscheinend nur noch aneinander vorbei. Wer kennt das nicht? Auch beruflich läuft es nicht mehr so gut. Crow soll den 9-jährigen Cole behandeln, der von Angst und Panikattacken geplagt wird. Der Junge behauptet, ein großes Geheimnis zu haben. Langsam aber sicher gewinnt Crow das Vertrauen des scheinbar psychisch entrückten und verstörten Jungen und kommt dabei dem erschreckenden Geheimnis auf die Spur. Na? Wer weiß es?
Na klar, es ist Nachricht von Sam nicht.
Die Frage ist, wer weiß es nicht? Klar, es geht um M. Night Shyamalans Psycho-Grusel-Blockbuster aus dem Jahre 1999, The Sixth Sense, der sechste Sinn. Hier mal den Trailer, den Originaltrailer aus dem Jahre 1999.
Bei dem Unfall davor.
Ja?
Da ist jemand verletzt worden.
Ach ja?
Eine Frau, sie ist tot.
Oh mein Gott. Kannst du sie sehen?
Ja.
Wo ist sie?
Sie steht direkt neben meinem Fenster.
Hallo?
Nein, wieso zitterst du so? Cole, was ist denn?
Hast du das deiner Mutter schon mal erzählt?
Das erzähle ich ihr nicht.
Wieso nicht?
Weil sie mich nicht so ansieht wie die anderen. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass sie es weiß.
Was?
Ich sehe tote Menschen. Sie laufen durch die Gegend wie normale Menschen.
Ich sehe nichts. Bist du sicher, dass sie da sind?
Manchmal spürst du es in dir, als ob du ganz schnell runterfallen würdest. Kennen Sie dieses Kribbeln im Nacken?
Ja.
Das kommt von denen. Wenn sie böse sind, dann wird das kalt.
Wie oft siehst du sie?
Ich sehe sie immer.
Ich sehe sie immer.
Ich sehe sie immer. Eieieiei.
Ja, das ist so der klassische Film, wo man Freunde hat, die schon im Kino waren, und wenn die spoilern, ist schon alles vorbei. Also da darf man wirklich nicht spoilern bei dem Film, oder?
Ich meine,
nach so vielen Jahren vielleicht schon.
Nach 20 Jahren sind wir halbwegs auf der sicheren Seite.
Aber damals habe ich mich sehr geärgert. Also mir wurde es vorher gesagt.
Die ist gespoilert worden?
Ja.
Oh, was für Arsch.
Ja, wirklich.
Das ist ja der seriöse Podcast. Was für Arschlöcher. Ja, ich habe wirklich alles Menschenmögliche getan, weil ich auch halt natürlich vorher das, auch durch die Werbung und so weiter, und man hat das halt gelesen und so, das bitte nicht spoilern, habe ich auch tunlichst. Ich habe es auch geschafft.
Mhm.
Und es ist halt tatsächlich.
Das ist der verantwortungsvolle Filmkritiker. Ja.
Ja, manchmal ist es auch nicht gelungen. Aber tatsächlich ist es jetzt auch so, ich möchte den natürlich gerne jetzt mit meiner Teenager-Tochter mal gucken, weil jetzt, die soll jetzt mal lang. Guck mal, die will die ganze Zeit erwachsen sein, jetzt soll sie auch anfangen, Gruselfilme mit mir zu gucken.
Ja, und das ist ja ein Gruselfilm für Einsteiger.
Die wird 14 und da kann sie jetzt auch mal, also.
Ich denke schon, das also geht, wirklich, das geht in Ordnung.
Und Conjuring und danach das Ding aus einer anderen Welt.
Und dann Freitag der 13.
Und dann Tanz der Teufel und so. aber es ist tatsächlich wirklich, muss man auch mal sagen, der Film, der halt das noch geschafft hat damals, mich so komplett zu verarschen.
Genau, und das halt war das tolle Neue und Beeindruckende, weil das wirklich so gut gemacht war wie noch nie zuvor.
Es gab ja schon mal Filme mit Twists, ne? Also ich sag nur Psycho oder sowas, ne? Da gab es ja auch den Twist, ne? Mit seiner Mutter, mit der Mutter von Norman Bates und so. Aber hier war das wirklich so, da war das halt auch, der Twist war bei anderen Filmen, so habe ich das empfunden, so eher dann so halt so die Beilage, so ein geiles Ding. Ach, und übrigens am Ende kommt raus, dass das ist oder so. Und hier war der Twist halt so, das, so ein Schlag in die Magengrube. Aber der Film hat es geschafft, mich zu verarschen. Und danach habe ich gesagt, ich glaube, mich nie mehr verarschen.
Das war
schon gar nicht von dem. Ich will das mal analysieren und
ich habe ihn daraufhin ja dann auch wieder öfter noch geschaut, um zu gucken, wann das eigentlich beginnt. Und wenn man es dann natürlich weiß, dann sieht man den Film ja mit ganz anderen Augen, ne? Auch den Zusammenschnitt und das Storytelling. Es ist so großartig gemacht.
Genau, das Schöne an diesem Film ist ja, und deswegen ist er wahrscheinlich auch so erfolgreich, dass tatsächlich die Leute, selbst die ihn gesehen haben und den Twist dann halt wussten, die sind ja nochmal ins Kino gegangen.
Genau.
Wir kommen ja später nochmal dazu, Einspielergebnis und so weiter, aber tatsächlich macht ja auch beim zweiten und dritten Mal, macht ja immer noch Spaß, weil man sich dann auf bestimmte Sachen konzentrieren kann. Es gibt bestimmte Dinge, die einem auffallen, weil du denkst so nach dem ersten Mal, Moment mal, die haben doch miteinander geredet. Nee, haben sie nicht. Mhm. Die hat ja gar nicht mit ihm gesprochen und so weiter. Diese kleinen Dinge. Es gibt viele Leute, die eben halt darauf reingefallen. Es gab auch einige, die halt also behauptet haben zumindest so, ja, nee, war mir klar, habe ich gewusst, nicht, weil es ihnen gespoilert wurde, nee, sondern
so
Angeber,
weil
sie gedacht haben so, naja, aber ich glaube schon, das ist ziemlich klar gewesen und so bla 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 bla. Es gab auch Leute, die haben das falsch verstanden. Meine Ex-Freundin Kate zum Beispiel aus Australien, mit der war ich hier im Cinemax am Potsdamer Platz am Kino, und wir kommen hinterher so raus und ich so, na Mensch, wie hat dir denn nur gefallen? Und so, ja, krasser Film und dass der Junge die ganze Zeit tot war. Wie war es der Junge? Nein, Bruce Willis. Und sie, nein, der Junge ist doch tot, das ist doch der Twist. Ich so, haben wir denselben Film? Wir haben uns richtig gestritten.
Wie geil.
Weil sie felsenfest davon überzeugt war.
Kurze Anekdote.
Ja,
bitte. Die Erwachsenen sitzen zusammen, meine kleine, also große Schwester, damals klein, sitzt auch daneben, die erzählen sich einen Witz, trifft der Vogel die Schlange. Fragt der Vogel die Schlange, wie geht's dir so? Dann sagt die Schlange, man schlängelt sich so durch. Sagt der Vogel, kann ich von mir nicht behaupten. Und meine kleine Schwester oder große kleine Schwester lacht sich kaputt. Und dann alle fragen, warum lachst du dich denn kaputt? Und dann sagt sie, naja, weil ein Vogel kann sich ja gar nicht schlängeln.
Wie alt war denn deine kleine Schwester dazu?
Also meine große Schwester war damals klein, also 7 oder so, also 8, ja, keine Ahnung.
Aber ist ja okay.
Da merkt man auch, ne?
Also wenn eine erwachsene Person dir dann halt sagt, naja, weil ein Vogel kann sich ja nicht schlängeln. Ja, aber was kann er stattdessen? Ach so. Ja, verstehe.
Ja, auch ein Twist.
Aber dann können die Leute trotzdem mal auch Spaß dran haben, ne?
Ja, das war doppelt lustig.
Okay, alle, die möchten, dass am Ende dabei rauskommt, dass der Junge tot ist. Bitte sehr. Für alle, die es noch nie gesehen haben, die bis zum heutigen Tag gesagt haben, nach 23 Jahren Sixth Sense wollte ich immer mal gucken, haben wir ja gerade gespoilert, Pech gehabt. Bruce Willis ist tot an dieser Stelle. Aber es ist tatsächlich so, mir hat es auch Spaß gemacht, den, ich habe ihn, weiß ich nicht, wie oft ich ihn im Kino gesehen habe, ich glaube 4-mal im Kino, später dann auf Difte, dann natürlich immer mal wieder. Und mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht, den Leuten zu zeigen. Zu sagen, komm, wir gehen ins Sixth Sense gucken und so. Ja, aber nicht verraten. Ich so, ich verrate jetzt auf keinen Fall. Wenn denen die Gesichtsfarbe, die Gesichtsfarbe aus dem, also die Farbe aus dem Gesicht gegangen ist, so, what the, was? Nein, das kann nicht sein, wenn man das hinterher analysiert.
Welche Stelle ist denn das, wo er dann sagt,
das ist ziemlich genau in der Mitte des Films.
Ah, okay.
Wir sprechen gleich nochmal darüber, wenn wir die Fun Facts auseinandernehmen. Aber das hat Spaß gemacht, mit Menschen das zu gucken. Es gibt so einige Filme, wo das Spaß gemacht hat. Fight Club ist vielleicht nochmal so ein anderes Beispiel.
Stimmt,
das ist
ja
auch so ein Megatwist dann, der wirklich so gegen Ende natürlich. Das hat immer so einen Bock gebracht, neben den Leuten zu sitzen und zu sehen, wie die Kinnlade runterballern.
Ja.
Was? Nein, das kann nicht sein. Und dann hast du den mit denen das analysiert.
Ähnliche Qualität.
Dann ist es übrigens auch so gewesen, dass ich mit Leuten, denen ich den Film gezeigt habe, sozusagen, gesagt habe, komm, wir gehen ins Kino Sixth Sense gucken, dass ich dann auch mit denen dann nochmal gegangen bin. Dann haben wir halt eine dritte Person mitgenommen, die den Film noch nicht kannte. Dann hat man daneben gesessen und so, na, ist gut, oder? Ist gut, oder? Ja, ist gut, guter Film. Warte mal kurz, eine Tasse Tee, warte. Ich sage ja zu deutschem Tee, sagte er mit dem Darjeeling in der Tasse.
Genau.
Gut. Ja,
also,
gut.
Ein Film, den wahrscheinlich inzwischen schon jeder gesehen hat, deswegen spoilern wir, aber auch eben wahnsinnig erfolgreich.
Wahnsinnig erfolgreich. Der damalige Chef, und jetzt kommen wir zu den Fun Facts, eine allseits beliebte Rubrik, ich kriege immer wieder die ein oder andere Nachricht, in der es heißt, so ein Blödsinn, woher willst du das wissen? Oder was, das habe ich ja gar nicht gewusst. Also Fun Facts. Der damalige Chef von Walt Disney Pictures, also die Oberfirma, ne, die den Film überhaupt erst möglich gemacht hat und vertrieben hat, dann über Buena Vista, ist ja so eine Unterfirma von denen, David Fogel. Der hat ohne weitere Führungskräfte damals bei Disney zu konsultieren, und das war eigentlich gang und gäbe, und hat gesagt, hey, ich habe hier ein Skript, das möchte ich gerne, blablabla. Da haben die gesagt, ja, gute Idee, mach mal. Ohne die anderen zu konsultieren, hat er das Skript für 2,25 Millionen Dollar gekauft.
Der Vogel hat sich da echt durchgeschlängelt.
Ja, da hat er sich selber abgeschossen, weil er hat es gekauft und hat auch, dann auch noch dem jungen aufstrebenden Autoren namens M. Night Shyamalan auch noch erlaubt, dass der selbst Regie führt. Also quasi ein Autorenfilm daraus macht. Und das fanden die anderen Großkotze bei Disney etwas zu gewagt. Und Vogel, der sollte danach ein paar seiner Privilegien abgeben. Hat er sich geweigert und wurde daraufhin gefeuert. ist dann erstmal ein schlechtes Omen für einen Film, wenn der Chef der Filmfirma halt gefeuert wird. Aber nun, was soll's. Dass Megastar Bruce Willis die Hauptrolle übernahm, das lag daran, dass er vorher einen Film mit Disney produzieren sollte, der nach viel, viel Ärger, jede Menge Verzögerung und nach dem Feuern der halben Crew, ein Film namens Broadway Brawler, der wurde komplett abgesagt, ist komplett zusammengebrochen, das ganze Projekt. Es waren aber schon 17,5 Millionen Dollar investiert worden. Und um das Geld wieder reinzukriegen, musste Willis einen Deal machen mit Disney. Die haben gesagt, pass mal auf, Alter, du hast uns jetzt hier jede Menge Geld gekostet, dafür unterzeichnest du mal hier. Wir wollen alle deine Kinder, deine Erstgeborenen, deine Zweiten. Nee, haben gesagt, pass auf, du unterzeichnest mit uns jetzt einen Deal über drei Filme. Du musst drei Filme mit Disney machen.
Ach, gut.
Und wenn man jetzt mal so nachdenkt, könnte man drauf kommen, welche Filme das sind, die er mit Disney gemacht hat. Also erstens, richtig, Armageddon war der erste. Dann kam eben Nummer zwei, The Sixth Sense. Und der dritte war Disney's The Kid. Wenn du dich vielleicht an diesen Film erinnerst, das ist da, wo er als kleiner Junge sich selber besucht aus der Vergangenheit.
Ach weißt so, du? Ich dachte, das ist toller Film. Meister-Dieb oder so.
Nee, okay. The Kid, also Armageddon, Sixth Sense und The Kid. Die musste er machen, die hat er gemacht mit Disney. Sind relativ erfolgreich gewesen.
Armageddon war auch
kann man so sagen. Also deshalb war Bruce Willis an Bord. Der junge, mächtig talentierte Liam Aiken sollte die Hauptrolle des kleinen Cole spielen. Der hat abgelehnt. Sein Management meinte, das wäre nichts für ihn. Und Liam Aiken, der hat aber ein paar andere schicke Sachen gemacht, also um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Der spätere Star Michael Cera, der zu dem Zeitpunkt 10 Jahre jung war, der war einer der neuen vielversprechenden Kandidaten, aber der hat beim Casting die berühmte Szene mit einem unpassenden Augenzwinkern, also eher so amüsant angelegt, ne, weil er halt so ein witziger Junge war und Und das fanden die nicht so gut. Da haben sie gesagt, ey, nee, das ist der falsche Ansatz. Und okay. Er so als junger aufstrebender
Star. Also er war auf der Kippe, ja?
Mit zehn Jahren, aber die fanden ihn eigentlich gut, aber er hat dann blöde gemacht beim Casting. Und dafür ist dann der etwas jüngere, beziehungsweise auch so in dem Alter, Haley Joel Osment nachgerückt, der es dann ja auch geworden ist. Und später wurde Sarah ja trotzdem so eine Art Nerdstar, der hat dann Juno gemacht, Superbad, das ist das Ende, Scott Pilgrim und so weiter. Haley Joel Osment.
Bitte heute Phänomen. Unbedingt mal googeln, den Jungen.
Ja, der war von seinem Vater, Eugene Michael Osment, einem Theaterschauspieler, wirklich intensivst vorbereitet worden. Haley sollte das Skript gleich zweimal hintereinander lesen. Hat der Vater gesagt, komplett hier, lies das mal und jetzt lies das nochmal, damit du es auch verinnerlicht hast. Und sein Vater hat ihm erklärt, dass es kein Gruselfilm ist. Er meinte, nee, sieh das nicht als Gruselfilm, sondern als eine Geschichte über Kommunikation zwischen Menschen. Osment war also sehr gut vorbereitet. Und zwar so gut, dass Shyamalan wohl nach dem Casting gesagt haben soll, ich glaube, ich kann den Film jetzt nur noch machen, wenn dieser Junge die Rolle spielt.
Okay, also ist ja erstaunlich. Dann hat er das so ein hohes Ding vorgelegt, dass man das dann so machen musste.
Und Shyamalan war so begeistert, eben, dass er gesagt hat, oh Gott, der ist der Beste für die Rolle. Ich muss das nur, ich kann das nur noch mit dem machen. Und dann hat er es ja auch gemacht, Gott sei Dank.
Und wie?
Marissa Tomei, die ist ja auch nicht unbekannt, ne? Die Dame, die sollte die Rolle von Coles Mutter übernehmen, weil Toni Collette, die dafür vorgesehen war, also Shyamalan fand die toll und wollte die auch unbedingt besetzen, aber Toni Collette, die wollte lieber bei Scorseses Bringing Out the Dead mitspielen, dieser Krankenpflegerfilm mit Nicolas Cage und so weiter. Und
da wollte aber nicht so.
Da wollte sie lieber mitspielen. Da hat sie gesagt, ich möchte lieber mit Scorsese drehen, bitte, bitte, bitte. Und Shyamalan hat gebettelt und sie gesagt, lieber mit Scorsese. Und dann Shyamalan aber hat sie nochmal das Skript gelesen. Guck dir das an, diese Rolle ist so geil, das musst du spielen. Mhm. Du musst es spielen. Dann hat sie gesagt, okay, und Tomei war dann raus.
Okay, gute Entscheidung.
Tomei hätte es gerne gespielt, aber eben, Toni Collette hat es dann bekommen und hat ja auch einiges Lob dafür eingesteckt.
Ja, man muss sagen, alle waren wirklich hervorragend in dem Film. Also auch Bruce Willis war besonders gut.
Absolut,
ja, also gar top besetzt Frage. Für die Rolle. Und natürlich der Junge, klar, das hat den Film ausgemacht. Ja, der Junge.
Während der Dreharbeiten, um nochmal zu Toni Collette zurückzukommen, sind ja so ein paar merkwürdige Sachen passiert. Und zwar unter anderem folgendes. In dem Hotelzimmer in Philadelphia, wo sie gedreht haben, also an Originalschauplätzen, was man für sie gebucht hat, da ist sie immer wieder nachts aufgewacht. Und zwar immer zu denselben Uhrzeiten. 1.11 Uhr, 3.33 Uhr, 4.44 Uhr. Immer wieder.
Ich kann Uhrzeiten sehen.
Und scherzhaft hat sie später in Interviews gesagt, dass die Geister sie wohl geweckt haben, damit sie fertig und abgekämpft aussieht für die Rolle und es so besser spielen kann. Ich meine, das hat ja anscheinend auch geholfen, weil sie wurde, können wir schon mal sagen, für den Oscar nominiert, die Dame. Einer der berühmtesten Facts ist, dass eins von den New Kids on the Block mitspielt. In dem Film.
Das wusste ich nicht.
Siehste, geil. Ex-New Kid on the Block natürlich. Donnie Wahlberg spielt mit, nicht Mark. Donnie Wahlberg spielt mit im Film, hat eine sehr kurze, aber extrem wichtige Rolle. Und wenig Kinogänger haben den Sänger erkannt, der unbedingt ins Schauspielfach wechseln wollte. Das lag vor allem daran, dass Donnie für die Rolle fast 20 Kilo abgenommen hat. Ja, vorher war er ein ziemliches Tier. Muss ja auch immer singen und tanzen, ne? Da brauchst du Muskeln. Nicht nur Gesang, sondern auch Schließmuskeln. Nee, Quatsch. Und tatsächlich hat dann Wahlberg so eine wirklich, also muss man einfach sagen, eine wirklich unvergessliche Performance abgeliefert. Und da hören wir jetzt mal in die Originalfassung rein. Donnie Wahlberg von den New Kids on the Block in The Sixth Sense mit Bruce Willis.
Anna, don't move. Don't make a sound. This is 47 Locust Street. You've broken a window and entered a private residence.
You don't know so many things.
There are no needles or prescription drugs of any kind in this house.
Do you know why you're afraid when you're alone? I do. I do.
What do you want?
What he promised me! I want what he promised me.
Oh, my God.
Do I know you?
Don't you know me, hero? Don't you even remember your own patients?
Ja, spielt aber echt gut.
Fade raus.
Also ich hatte dich völlig vergessen.
Ja, das ist geil, ne? Das ist halt, das ist die erste Szene des Films.
Ja, die war irgendwie weg bei mir. Ich muss immer wieder gucken.
Es ist ja die wichtigste Szene des Films, genau. Weil sie bestimmt den ganzen Rest des Filmes.
Mhm. Er sieht ihn und sie nicht.
Nein, nein.
Nein?
Sie sieht ihn ja. Verstehst du nicht, was? Du hast ihn lange nicht mehr gesehen.
Lange. Also da lebt er noch, oder was?
Da lebt Bruce Willis
noch.
Okay. Aber er wird erschossen. Er erschießt ihn. Donnie Wahlberg erschießt Bruce Willis. Donnie Wahlberg erschießt Bruce Willis in dieser Szene. Der Zuschauer denkt halt, er wurde angeschossen.
Aha.
Weil er läuft ja den Rest des Films auch immer so, er hält sich so ein bisschen in den Bauch, denkst, das ist die alte Wunde, die schmerzt noch und sowas, bla bla, ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen und so.
Mhm.
Und du denkst halt, naja, das ist halt irgendwie die Folgeschäden davon. Und dass er sich halt von seiner Frau entfremdet hat. Nee, er hat sich nicht entfremdet, er ist erschossen worden in dieser Szene von Donnie Wahlberg. Kleine, kurze, sehr wichtige, sehr prägnante Rolle.
Muss unbedingt mal wieder gucken.
Faktendetail, ne? Wahlberg und Osment haben weiße Haarsträhnen. Ja, die haben weiße Haarsträhnen. Das liegt daran, dass Shyamalan hat sich ja so ganz bestimmte Regeln ausgedacht. Zum einen eben, dass es kälter wird, wenn Geister sich aufregen.
Mhm.
Und eben auch, dass diejenigen, die Geister sehen können, dass die bestimmte Merkmale haben, wie das mit den weißen Haarsträhnen eben.
Und so lange spitze Zähne.
Ach, du bist ein Idiot.
Ja.
Alberner Vogel.
Alberner Vogel.
Alberner Vogel.
Ja, cool.
In einer Szene spielt ja der Regisseur und Autor selber mit. Etwas, das er danach in jedem seiner Filme machen sollte, wollte, tut. Leider.
So manchmal leider. Der Herr mit der Vorlage,
Herr Hitchcock. Herr
Hitchcock.
Und das, obwohl Shyamalan seine Performance als Doktor im Krankenhaus, der Cole untersucht, selber ganz schrecklich fand und hat das meiste davon rausgeschnitten. Er meint halt, ja, cool, ich packe mich jetzt selber in den Film und so. Geil, ich bin der Regisseur und so. Und dann hat er es gesehen und meinte so, aber gut bin ich nicht so richtig. Und da hat er es ganz schön zusammengestutzt. Aber es ist halt auch eine ganz schöne Szene eigentlich, ne? Weil ja nach einem bestimmten Schock, den halt Cole durchlebt hat, seine Mutter mit ihm ins Krankenhaus fährt. Und eben da dieser Arzt. Umso besser eben waren ja die Performances von Haley Joel Osment. Unglaublich. Danach hat er ja noch mit Spielberg gedreht zum Beispiel, ne? Und er hat auch diesen tollen Film gemacht mit Kevin Spacey damals, Pay It Forward, das Glücksprinzip und so ein toller kleiner Schauspieler, der dann Jahrzehnte ja verschwunden ist und jetzt wieder aufgetaucht ist und jetzt ein großer, bulliger Typ ist und immer noch ein wahnsinnig guter Schauspieler, muss man sagen.
Aber das war jetzt nicht wie bei Kevin allein zu Hause, dass der komplett abgedreht ist und
der hat gesagt, er macht jetzt nichts mehr.
Er hat nur eine Pause gemacht.
Ich weiß jetzt seine ganze Backstory jetzt nicht mehr so, was er jetzt in den letzten Jahren gemacht hat, aber er ist mit Absicht von der Bildfläche verschwunden.
Okay.
Er hat gesagt,
Kinderstar-Zeit ist vorbei, macht 20 Jahre Pause und bin dann wieder in der
so nach dem Motto. Ich glaube, der hat noch ein, zwei Jobs dann so zwischendurch gemacht, aber wie gesagt, das war schon mit voller Absicht. In einer Szene sollte der junge Haley weinen, das hat nicht so richtig geklappt und da hat sein Vater, der immer mit am Set war, vorgeschlagen, dass Bruce Willis mal einfach seinen Text richtig laut brüllen soll. Einfach richtig laut brüllen, um Haley zu erschrecken und so zum Weinen zu bringen.
Und es hat geklappt?
Haley hat eingewilligt, hat gesagt, okay, dann machen wir das so, gucken, ob das hilft. Willis hat den angebrüllt und da sind natürlich die Tränen geflossen und dann war die Szene im Kasten. Also alle waren mit einverstanden, wird behauptet. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass die einfach Jahre später gesagt haben, der Haley, der hat auch Ja gesagt dazu.
Nein, auch Schauspielen ist eine Handwerkskunst.
Absolut.
Und manchmal muss man laut werden.
In einer anderen sehr kleinen, aber sehr wichtigen Nebenrolle ist Misha Barton zu sehen, die ja später damit The O.C., O.C. California, ne, zum Megastar wurde.
Sie hätte spielt, ich jetzt auch nicht gewusst.
Ja, pass auf, die spielt das Mädchen, das von ihrer eigenen Mutter vergiftet wurde. In einer dieser Nebenstories, ne, es geht ja dann darum, dass sie den Geistern helfen soll. Dieses Mädchen, das Cole erschreckt, als sie plötzlich unterm Bett auftaucht mit diesem Kasten so in der Hand, so dieses ganz bleiche Kind. Und die sich dann auch so übergibt. Und diese Kotze war übrigens Frühstücksmüsli.
Ja, gute Mischung.
Hatte ich gemacht. Und Misha Barton hat ihren Freunden nicht verraten, dass sie die Rolle bekommen hat. Übrigens, die hat es nicht gesagt, sie wollte die im Kino dann immer überraschen. Und es hat wohl auch dazu geführt, dass eine ihrer Freundinnen erschrocken aus dem Kino gerannt ist, als sie Misha Barton gesehen hat. Oh mein Gott, Misha ist tot, sie ist ein Geist. Naja.
So und sie muss sich übergeben. Genau.
Sie fand es einfach cool, das eben nicht zu verraten und dass halt eben ihre Clique, ihre Gang halt so, das, also eine Überraschung erlebt. Eine wirklich finstere Szene wurde von Shyamalan rausgeschnitten, in der Cole so einen ganzen Krankenhausflügel voller toter, verbrannter und verstümmelter Menschen sieht. Also es ist wohl auch gedreht worden.
Aber naja, es muss ja auch nicht sein. Ich glaube, dass diese leise Gangart des Films ja auch so besonders war. Da gibt es
genug blutige Sachen schon durchaus. Man sieht ja auch mal so Leute, die erhangen wurden und so weiter in diesem Gerichtsgebäude und sowas. Mhm. Das sieht man schon, aber das war dann doch zu hart. Shyamalan fand die Szene zu krass. Und bei Disney, die haben sich natürlich gefreut. Weil so konnten sie einem ab 16 Rating entgehen. Also beziehungsweise in Amerika halt fast einem R-Rating konnten sie so entgehen und damit halt mehr Kinotickets verkauft werden.
Weil
halt,
wenn du sagst, so
ist ab 12, der ist schon hart.
Ja? Genau, okay.
Ab 12 konnten sie so entgehen und eben so halt mehr Geld machen. Okay, also kommen wir zu dem Twist nochmal. Ja? Jahrzehntelang haben sich Filmexperten die Köpfe zerbrochen, wie Shyamalan es eben damals schaffen konnte, das Publikum so lange so an der Nase herumzuführen. Mhm. Und das Ding ist, dieser Twist wird ja berühmterweise schon in vielen Szenen auch vorweggenommen. Wenn man den beim zweiten Mal, beim dritten Mal sieht, sieht man so,
genau.
Ja, klar, stimmt, das ist ja ist völlig klar.
Eigentlich auch die Szene mit dem Stau, wo dann die Leiche neben dem Auto, und also es ist ja ganz überall.
Es wird einem die ganze Zeit gezeigt, vor allem eben in der, ich sehe tote Menschen, in dieser Szene. Die Produzenten, die waren davon überzeugt, dass jeder sofort merken wird, was der Twist ist. Mhm. Sobald Cole das zu Bruce Willis sagt, ich sehe tote Menschen, wird das Publikum da sitzen, haben die Produzenten gesagt, da werden alle sagen, ach so, der Bruce Willis ist tot oder was?
Aber nein, sie sagten, der Junge ist tot.
Shyamalan meinte, nein, das ist so offensichtlich, das ist ja so ins Gesicht, es ist ja wirklich so, und wir hören gleich nochmal rein, es ist ja wirklich so, dass der kleine Junge sich ja quasi zum Publikum dreht und denen sagt, was los ist. Mhm. Der sagt denen ja übrigens, die Leute, die ich sehe, mit denen ich mich komisch unterhalte, die sind tot.
Ja.
Und die meisten Kinobesucher weltweit sind ja dann auch drauf reingefallen und haben das nicht kommen sehen, obwohl Cole eben genau das beschreibt, was mit Bruce Willis Charakter los ist. Und wir hören da rein in diese Szene, von der die Produzenten gedacht haben, die macht den ganzen Film kaputt.
Ich möchte ihn jetzt mein Geheimnis.
Wenn du wach bist. Tote Menschen in Gräbern oder in Särgen?
Sie laufen durch die Gegend wie normale Menschen. Sie kann sich gegenseitig nicht sehen. Die sehen nur, was sie sehen wollen. Sie wissen nicht, dass sie tot sind.
Wie oft siehst du sie?
Die ganze Zeit.
Ich sehe tote Menschen. Also so bekannt, das ist ja auch ein Comedy-Ding schon geworden.
Ja, schon tausendmal verarscht worden, ne? Also klar, ne? Das ist aber geil gespielt hat auch von den beiden, ne? Von Bruce Willis, der da vorher ein bisschen aus seinem Leben ausgepackt hat, und eben Haley Joel Osment, der sich da traut, einem Geist sich zu offenbaren. Und der selber versteht halt so, vielleicht ist das ja auch schon so das Rätsels Lösung. Nachher tut ja Bruce Willis so, als wenn er so drauf kommen würde. Aber eigentlich ist es ja Cole, der versteht, dass er dazu da ist, um denen halt zu helfen.
Mhm.
Auch nochmal so ein Spoiler eigentlich, wa?
Ja, also wer den Film jetzt, also das hört und den Film noch nicht gesehen hat, das ist natürlich sau doof, aber ich glaube, den hat wirklich jetzt jeder gesehen auf diesem Planeten.
Und zwar seit dem 6. August 1999, da kam er in die Kinos in den USA, und zwar direkt an M. Night Shyamalans 29. Geburtstag.
So jung war der.
Ja, direkt an seinem Geburtstag ist der Film ins Kino gekommen, und der Regisseur hat es für ein absolut gutes Omen gehalten, sollte er auch recht behalten. Im Laufe der Jahre sind so einige Menschen drauf gekommen, dass Shyamalans Idee wohl nicht ganz so einzigartig war. Und nicht so originell wie, also er, was heißt getan hat. Also er hat ja schon eine wahnsinnig gute Idee. Aber es gab in der TV-Serie Are You Afraid of the Dark 1994 eine Episode mit dem Titel The Tale of the Dream Girl. Und darin stellt sich am Ende der Episode heraus, dass der Protagonist, ein Teenager namens Johnny, tot ist.
Ja, okay.
Ja, Shyamalan behauptet, das wäre Zufall, er hat die Serie nie gesehen.
Glaube ich ihm.
Ja, glaube ich ihm auch. Man kann es ja,
Weil ich finde, da kannst du auch sagen, es gab ja schon Hitchcock mit der Mutter, die eigentlich ja auch und so weiter. Ja. Also Beispiele kann man doch immer für irgendwas finden. Oder es gab mal ein Buch, was vor 40 Jahren erschienen ist, da war das auch schon so.
Genau, ich kann leider nicht alles gesehen haben und nicht alles gelesen haben. Also von daher. Ja, so, Produktionskosten, ne, kommen wir zu den harten Zahlen.
Ist da auch die Gage von Bruce Willis mit drin?
Ja, der hat 10 Millionen dafür bekommen, kann ich dir schon mal sagen.
Ja, ist aber überschaubar, ne, für ihn damals.
Ja, ja, genau.
Schon on
genau.
Top.
Ja, die mussten ja die 17 Millionen irgendwie verteilen.
Ja, genau. Okay, 10 Millionen.
17,5. Nee, dafür hat er 10 Millionen bekommen.
Dann also waren Produktionskosten insgesamt 40 Millionen.
Wow, das hast du nachgelesen.
Nee, habe ich nicht.
Das sind genau 40 Millionen.
Super.
Wirklich. 40 Millionen Dollar Produktionskosten, inflationsbereinigt knapp 67 Millionen heutzutage. Mhm. Einspielergebnis weltweit, los komm.
Also.
Damals jetzt, 1999.
Also dann, okay, dann muss ich die Originalsumme sagen, dann... Inflationsbereinigt ist ja dann ungefähr das Doppelte, ne? So, um den Dreh. Dann würde ich mal sagen, 500 Millionen hat er eingespielt.
Nee, schlecht. Aber du warst 172,8 Millionen daneben. 672,8 Millionen Dollar weltweit eingespielt beim 40 Millionen Dollar Budget.
Nicht
das schlecht. Ist wieder mal kein schlechter Schnitt, muss man sagen, an dieser Stelle. Das wären heutzutage 1,126 Milliarden Dollar. Lalala.
Dollar, lalala.
Geil, oder?
Ja.
Also das ist schon gut. Der Film wurde für 6 Oscars nominiert. Beste Regie, bester Film, Drehbuch, Schnitt. Toni Collette wurde, wie gesagt, nominiert. Und auch Haley Joel Osment, damals so jung. Und ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, bitte gebt ihm nicht den Oscar, das versaut ihn bestimmt. Wenn er jetzt einen Oscar kriegt, so jung und sowas, dann hat er auch nicht gekriegt.
Okay, wer hat alles einen Oscar bekommen?
Keiner.
Sehr viel nominiert und keinen Oscar bekommen.
Der Film ist komplett leer ausgegangen.
Oh.
Bei den Golden Globes gab es auch nur 2 Nominierungen für das Drehbuch und für Haley Joel Osment. Bei den britischen Filmpreisen, bei den BAFTAs, gab es nochmal 4 Nominierungen. Gewonnen hat The Sixth Sense tatsächlich nur bei kleineren Veranstaltungen, aber weltweit. So. Ich will jetzt sie nicht schmälern, aber halt so von großen Magazinen oder sowas, von kleineren Festivals und ja, so.
Aber da sind die Jurys doch auch gemein, die sagen, der Mann ist 29, der hat jetzt irgendwie Drehbuch und Regie gemacht, ja, der kann auch jetzt noch keinen Preis kriegen.
Ja, vielleicht auch Wunderkind-Nummer machen können. Mhm. Auf jeden Fall hat er aber die Achtung der Kritiker und des Publikums und den Erfolg ja sicher. Also ja. Das hat ja gefunzt mit 672,8 Millionen Dollar, lalala. Unser Platz 57 aus dem Jahre 1999, M. Night Shyamalans The Sixth Sense. Immer noch ein wahnsinnig guter Film. Und ja, das war's dann auch schon wieder.
Ich sehe tote Menschen.
Ja, ich war im Solarium.
Lebst du eigentlich?
Nee, stimmt gar nicht.
Okay.
Das war's.
Du warst beim Friseur.
Ja, ich war tatsächlich nicht beim Friseur. Wir haben eine wunderbare Dame, die zu uns... Meine Haare sind geschnitten.
Schön.
Schönen Gruß, Franzi. Das war's für die erste Folge 100 BFATS im neuen Jahr. Wir freuen uns auf euer Feedback. kontakt@podcast-1.de. Und wir freuen uns auf all unsere Filmpatinnen und Paten, die uns in diesem Jahr beehren werden. Und es werden eine ganze Menge sein. Aus Film, Funk und Fernsehen, von den Brettern, die die Welt bedeuten, aus der Musik- und Theaterwelt und von und vor und hinter und überhaupt neben den Kulissen. Und beim nächsten Mal, vielen Dank, Herr Mayer, beim nächsten Mal bei Platz 56 geht es um einen ganz, ganz ruhigen, ganz zurückhaltenden Film mit 2 der besten Schauspieler unserer Zeit, die in diesem wunderschönen und traurigen Meisterwerk leben, um andere zu dienen.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.